dann zu sagen, bitte mach das so und so. Punkt. Das ist schon richtig, das ist nicht falsch. Nur wir müssen wissen, wir haben in diesem Moment haben wir Geschwindigkeit, wir haben in dem Moment aber eine klare Top-Down-Entscheidung und wir haben wahrscheinlich kein Wachstum. Also kein Wachstum der Person. Immer nur kooperativ zu führen, ist der falsche Weg. Das ist das, wonach momentan alle schreien, auch wo viele glauben, Generation Z schreit danach. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, Generation Z braucht klare Leitplanken. Ja. Es würde uns allen gut tun, diese Fakten uns alle anzuhören und nicht gleich Bewertungen zu treffen. Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, nachhaltige und funktionierende Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung, Resilienz und auch das Führen von anderen, den Leadership-Bereich. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der
Corby. Hallo Thomas.
Hallo Corby. Wie geht's der Corby?
Auf einer Skala von 1 bis 10, 15 natürlich.
Wie immer, es liegt bestimmt daran, dass die Sonne scheint.
Ich bin heute mit dem Fahrrad hergefahren. Ja. Es war mir ein Need.
Oh, sehr, sehr, sehr schön. Wie lange brauchst du da immer?
30 Minuten, grob. 2 Kilometer und nein, das sind so 11, 12 Kilometer und ganz gemütlich.
Sehr, sehr schön.
Bin noch ein bisschen angekratzt, deswegen, ja. Langsam reinkommen.
Ja, bei mir läuft momentan das Training auch echt gut, muss ich sagen. Komme ganz gut hin mit meinen Einheiten, mit meinen, auch mit den Alltagsbewegungen, also mit der Art, wie ich Grundlagenausdauer auch trainiere. Immer wieder kommen wir auf, immer wieder stoße ich auf wissenschaftliche Artikel, in der die Wichtigkeit dieser Grundlagenausdauer in Verbindung, also dieser sogenannten Zone 2, des Zone 2 Cardio-Trainings in Verbindung mit der gesunden Langlebigkeit, die Wichtigkeit, die diese Art von Training darstellt, ist wahrscheinlich überhaupt nicht aufzuwiegen. Es ist maßgeblich. Ja. Maßgeblich entscheidend,
ja. Mich hat's jetzt vor ein paar Wochen zerlegt und war ich sehr erkältet und wir haben ja die Maison und damit jemand seinen Status nicht verliert, muss er 1300 Punkte sammeln. Ja. Also die sogenannten Maps, die My von Effort Points und ich hatte ziemlich Halsweh und war auch nicht fit. Ich habe mein Training gemacht, aber ich hatte den Gurt zu wenig an. Also meine ganzen Krafttrainingseinheiten, sondern ich hatte nur bei den Cardioeinheiten, dann haben mir 350 Punkte gefehlt. Und dann hat es, also in der Mitte des Monats, wo ich sagte, ja, die erreiche ich eh easy. Und dann schlussendlich habe ich dann diese 350 Punkte in den letzten 2-3 Tagen vom Januar gesammelt und wirklich, indem ich halt spazieren gegangen bin, ein bisschen flotter, weil ich halt angekratzt war, ja. Also ich hatte keine Möglichkeit, Sport zu machen. Habe dann echt zwanghaft diese Punkte mir noch erholt. Ich war dann bei 1307 Punkte am 31.01., um eben diesen Status nicht zu verlieren. Deswegen ist es, finde ich, ganz witzig mit diesem Monitoring, dass ich einfach dann am Ball bleibe und mich halt dann auch mit dem Infekt normal bewegt habe. Also ich habe dann halt eine Herzfrequenz gehabt, das ist dann 110 mal 111, also jetzt nicht, wo ich sage, oh Gott, mein Herz, sondern ist einfach ein absolut entspannter Bereich, wo ich sage, ein bisschen angestrengteres Spazierengehen, also ein bisschen angestrengteres Bewegen. Und es war, war mir ein Bedürfnis, diese Punkte zu erreichen.
Deswegen, ich finde dieses Monitoring und auch ein bisschen Tracking, Daten sammeln, ich persönlich mag das, kommen natürlich immer wieder auf den Punkt, dass das nicht für jedermann gedacht ist, denn es gibt den einen oder anderen, der da vielleicht so ein bisschen auch drauf hängen bleibt und so eine Art Suchtverhalten an den Tag legt. Das muss am Ende jeder selber entscheiden. Mir persönlich hilft es wahnsinnig stark, eben auch, um immer dran zu bleiben, gerade vor dem Hintergrund meiner Gesundheit. Also es geht gar nicht so sehr um sportspezifische Daten, die ich tracke, sondern wirklich diese Gesundheitspunkte der WHO oder eben MyZone-Übertragung, die MyZone Effort Points, was am Ende genau das Gleiche ist. Und mir persönlich hilft es unglaublich, auch von der Motivation her, dran zu bleiben. Das ist aber nicht unser Thema heute.
Überhaupt nicht.
Sondern wir wollen heute über was ganz anderes reden. Und zwar, wir haben es ja im Vorgespräch schon mal angesprochen, ich bin ja in zwei Welten so ein bisschen unterwegs, ne? Beruflich, also neben dem, dass ich der Geschäftsführung bin, Unternehmer bin, in meiner Fachexpertise als Coach bin ich in zwei Welten unterwegs. Und zwar einmal in dieser Thematik der holistischen Gesundheit, so würde ich mich als Experte benennen in dem Bereich mit Bewegung, Ernährung, Regeneration, Mindset und so weiter. Und auf der anderen Seite aber sehr stark auch im Bereich von Führungskräfteentwicklungstrainings. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Schnittmengen es zwischen diesen beiden Welten gibt. Das ist ganz erstaunlich und beeindruckt mich, begeistert mich auch immer wieder. Beide Welten faszinieren mich. In beiden Welten kam ich immer wieder mit Klienten oder auch mit ganzen Gruppen von Führungskräften an einen Punkt und ich habe darüber viel nachdenken müssen, denn es scheint so, dass dieser Punkt, den ich gleich anspreche, unglaublich viele Menschen beschäftigt und unglaublich viele Menschen genau diesen Punkt meines Erachtens total falsch praktizieren und somit wirklich Trouble kreieren in einem Team, aber auch in Beziehungen privater Natur. Darüber wollen wir heute sprechen und zwar über die drei folgenden Begriffe und wann ist was richtig. Die drei Begriffe lauten beschreiben, bewerten, behaupten. Beschreiben, bewerten, behaupten. Über das wollen wir heute reden. Wann wende ich was an? Was passiert eigentlich häufig? Also wie schaut die Welt da draußen, auch im Business-Kontext, aber durchaus auch in Beziehungen? Wie schaut die Welt aus? Und was können wir daraus lernen? Fürs Privatleben, aber eben insbesondere auch fürs Businessleben. Corby, die drei Begriffe, wenn du nur mal diese drei Begriffe ein bisschen nachhörst und nachspürst, gibt es irgendwas, was das in dir triggert und hast du da Bilder dazu, hast du da Gedanken, hast du Beispiele, ohne dass wir jetzt tief in eine Theorie erstmal einsteigen, sondern einfach nur mal ganz spontan, was würdest du sagen, wie würdest du diese drei Begriffe bewerten, unterscheiden und was würdest du dazu sagen?
Ja, bei mir ist es gerade das Bild von unserer Bioimpedanz hochgekommen. Das heißt, wenn wir jemanden bei uns auf die Körperfettwaage setzen und ich habe einen Kunden, mit dem ich eben die Messung durchgehe, dann würde ich mit dem Beschreiben anfangen. Das heißt, pass auf, dein Körperfettwert, der liegt bei 24, dein Viszeralfett ist im orangenen Bereich. Und du hast so und so viel Körperwasser, Muskulatur und das ist eben einfach nur mal diese Daten darlegen, mit denen der Kunde im Zweifel dann erstmal nichts anfangen kann. Und ich in dem Moment würde ich ja auch noch nichts machen, weil ich ja nur beschrieben habe, was ich sehe. Dann würde ich jetzt sagen, okay, wenn ich das Ganze bewerte es für mich, sage ich, okay, pass auf, orangener Bereich, Viszeralfett, weil ich das gerade gesagt habe, den wollen wir im hellgrünen bis grünen Bereich haben. Das heißt, diesen Wert bewerte ich als negativ. Der ist schlecht, dein Körperfett wollen wir unter 20 haben, ist die Grenze, ist auch zu hoch und das wäre dann die Bewertung und meine Behauptung ist, ey, dein Lebensstil, du bewegst dich im Zweifel zu wenig, ich behaupte, dass deine Ernährung nicht gut ist und ich behaupte, dass wir das verändern können und meine Behauptung, die muss ich dann schlussendlich dann unter Beweis stellen, dass das, was ich behauptet habe, also dem zugrunde liegt, das Ergebnis und auch das, was ich behaupte, was wir erreichen können durch unsere Maßnahmen, Trainingspläne, Ernährungsstrategien, dass das dann eben sich verändern lässt. Genau, das ist, die Behauptung muss schlussendlich dann bewiesen werden.
Es wäre schön, wenn das passieren würde, dann habe ich nämlich eine Hypothese und dann darf ich gucken, ob ich dafür auch Beweise habe, ob ich quasi ein Proof of Concept habe. Ja, cooles Beispiel. Ja. Lass uns mal die drei Begriffe so ein bisschen auseinanderklamüsern. Lass uns mit Beschreiben anfangen. Auf welcher Ebene sind wir, wenn wir Dinge beschreiben?
Ja, auf Sachebene. Ganz neutral, eben ohne Bewertung.
Genau, wir sind auf der Sachebene, wir sind auf einer rationalen Ebene, wir beschreiben, es ist relativ neutral, wir beschreiben die Dinge so, wie sie sind. Das klingt jetzt erstmal ganz simpel, ist es aber in einer Welt voller überschießender Fakten und auch teilweise konträrer Fakten, ist gar nicht so einfach, Dinge neutral zu beschreiben. Wenn wir uns schon als Gesellschaft manchmal nicht darüber einigen können, bei solchen einfachen Dingen wie die Welt ist eine Kugel. Es gibt manche Menschen, die immer noch glauben, die Welt ist eine Scheibe.
Ja, und manche wissen es dann noch besser und sagen, das ist eher ein Ei, gell? ist nicht ganz eine Kugel,
ja, genau. Aber es gibt unterschiedlichste Fakten und Informationen. Wir sind in einer, manche sprechen von einer postfaktischen Gesellschaft, weil es einfach so viele Erzählungen, so viele Narrative gibt und so viele Menschen an unterschiedliche Dinge glauben. Ja? Und das halten viele Menschen für Fakten. Was würdest du dazu sagen? Wie ist deine These? Wie und in welchen Situationen ist es relativ simpel, Dinge neutral zu beschreiben? Und wo ist es schwierig, kohärente Fakten herzubekommen? Und wie sollte ich dann mich verhalten?
Ja, das Einfachste ist es, wenn es wirklich um Zahlen geht, glaube ich. Also da würde ich das als einfach sehen, weil da einfach die, also überall, wo halt diese sag ich mal, die klassische Schule drunter liegt, das sind so diese Normative, an denen nicht zu rütteln ist. Ja, das, da gibt es keinen Interpretationsspielraum, also sag ich mal die Naturwissenschaften. Mhm. Wenn wir zum Beispiel schon Richtung Literatur gehen, dann sagen wir, okay, wie heißt sie? Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, ja. Also keine Ahnung, wer Goethe gut findet und den Faust vom Goethe und jemand sagt, das ist totaler Müll, dann hast du einfach die Bewertung drin und eben den Geschmack und dann wird es schwierig, weil dann hat jeder in seiner Welt für sich recht. Ja. Das ist dann die Frage, ob wir den Konsens finden und auch die Frage, ob wir das, die Meinung des anderen akzeptieren können. Also im Sinne von, das können wir bei dem lassen.
Ja. Also, ich habe... Genau, lass uns bei Naturwissenschaften bleiben, lass uns bei klaren Verhältnissen bleiben. Das ist zum Beispiel, wenn du hier auf eine Bioimpedanzanalyse beispielsweise gehst, du hast die Zahlen, das sind die Fakten und die beschreibst du erstmal ganz nüchtern und ganz neutral. Oder du liest eine BWA, also eine Monatsbilanz, eine Monatsauswertung und du hast die Fakten. Ja? Du hast klare Fakten, du hast Controlling-Kennzahlen etc. etc. Die zu beschreiben, ist das eine gute Sache oder?
Ist neutral.
Es ist neutral.
Es ist genauso, also es geht ja auch im, sag ich, im Zwischenmenschlichen, also alles, wo 1-0 ist, also wenn es zum Beispiel darum geht, oder jetzt hier bei uns, ja, sind die Handtücher gemacht, ja, nein, ist die Waschmaschine eingeschalten, ja, nein, es sind Sachen, über die lassen sich nicht streiten. Genau,
Checklisten.
Also genau, das ist das, wo man sagt, ist es gemacht oder ist es nicht gemacht? Ja, es ist, ich habe es nicht gemacht, weil, darum geht es in dem Moment nicht, sondern es ist halt nicht gemacht. Mhm. Der Grund, warum, die Kausalität ist in dem Moment ja egal.
Genau.
Also es ist einfach alles, was eins binär ist, 1-0, es ist getan oder es ist nicht getan. Und dann die Frage nach dem Warum kommt ja eigentlich erst später.
Ja, genau. Da sind wir schon beim zweiten Punkt bei der Bewertung. Wann ist eine Bewertung angebracht und wann ist eine Bewertung, oder erstmal die Frage, was ist eine Bewertung? Anders gesagt, was ist eine Bewertung?
Ja, ob ich das gut oder schlecht finde, das ist dann eben meine Einschätzung der Situation, ob ich das positiv nehme oder negativ.
Genau, ich lege auf eine neutrale Geschichte, wie eine faktische Beschreibung, lege ich meine Biografie dahinter, also mein Filter meiner Biografie mit all meinen Prägungen, mit all meinen Glaubenssätzen, mit all meiner Weltanschauung, mit all meinem Narrativen und so weiter und so fort. Und das ist dann die Bewertung. Das ist interessant, ne? Weil wir schauen auf die ein und selbe Sache und haben aber ganz unterschiedliche Perspektiven, ganz unterschiedliche Bewertungen, die wir aus der gleichen faktischen Situation heraus ableiten. Wann glaubst du, ist das hilfreich? Und wann glaubst du, ist es eher kontraproduktiv? Und was wäre deine Einschätzung? Bewerten wir eher zu viel oder bewerten wir eher zu wenig? Das ist natürlich auch nur ein persönlicher Geschmack. Mhm,
genau, das ist die Frage.
Das ist auch wieder eine Bewertung.
Es waren jetzt drei Sachen. Das erste war, wann ist es sinnvoll, wenn du daraus irgendetwas ableiten musst? Also aus der, was war das erste? Nicht bewerten, sondern beschreiben. Wenn du aus der Beschreibung etwas ableiten musst, dann ist es sinnvoll, etwas zu bewerten. Also wenn es irgendeine Kausalität hat oder für weitere Entscheidungen irgendwie wichtig ist.
Ja.
Also keine Ahnung, wenn ich sage, da draußen ist das, fährt ein Auto vorbei, das ist weiß. Und dann können wir uns drüber streiten, ob weiß eine schöne Farbe ist oder nicht. Das wäre die Bewertung. Ja, findest du weiß schön? Und dann sage ich, ist mir eigentlich scheißegal. Dann macht es einfach keinen Sinn. Wenn ich dann sage, okay, ist aber das Entscheidende, ob ich daraus jetzt mir ableite, ob mein nächstes Auto weiß ist, dann wäre es sinnvoll. Und wenn das ein Auto ist, das wir uns teilen, dann sollten wir eben zu einem Konsens finden. Ja, ob wir weiß gut finden oder nicht. Also dann wird es für mich Sinn machen, eben das zu bewerten.
Mhm. Ja. Wo nicht?
Wenn es überhaupt keine Relevanz für irgendetwas hat. Also, ich überlege jetzt, ob das, dass du sagst, die Erde ist eine Scheibe und ich sage, die Erde ist rund und dann beschreibst eigentlich deine Bewertung schon. Nee, die Bewertung, naja, sagt der Fakt für dich ist, die Erde ist eine Scheibe, für mich ist die Erde rund. Meine Bewertung deiner Meinung wäre für mich, du bist ja bekloppt, du hast keine Schulbildung oder ähnliches. Dadurch, dass ich aber nicht das Bedürfnis habe, das zu beweisen, ist mir deine Bewertung eigentlich egal, ja. Naja, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Beispiel war.
Naja, also ein bisschen. Also eine Bewertung sehe ich dann als kritisch, wenn sie vor der Beschreibung kommt und wenn sie völlig ohne Beschreibung daherkommt. Da geht man gleich aber noch und legen das Ganze ein bisschen tiefer. Ich glaube nämlich auch, ist meine Hypothese, dass das ein großes Thema bei vielen Teams ist, in vielen Teams, in vielen Unternehmen. Es ist auch ein großes Thema in der Gesellschaft. Es wird bewertet und behauptet und viel zu wenig beschrieben.
Das heißt, wenn du jemanden, keine Ahnung, siehst von, nur das Gewicht sehen würdest, es wäre jemand wiegt 100 Kilo bei 1,80 Meter, würde sagen, der ist
ich bewerte, der ist fett. Fett,
genau.
Und behaupte, na, die frisst ganz schön.
Genau. Und so. Am Schluss kommt aber dann raus, keine Ahnung, guter Körperfettwert und viel Muskulatur, dann hast du eben.
Genau.
Ja. Ist das ein gutes Beispiel?
Ist ein gutes Beispiel.
Also wann macht es Sinn? Es macht erst Sinn, etwas zu bewerten, wenn man etwas beschrieben hat und es da normativer gibt.
Und wir bewerten deren viel wir zu früh, bewerten, ja. viel zu schnell und stecken Menschen und auch Situationen direkt in Schubladen, was einfach ist, weil die Welt für uns dadurch erklärbarer wird. Aber es verursacht Schaden. Und das kann ich im Privaten machen. Es verursacht aber auch da Leid und Schaden häufig. Und im beruflichen Kontext ist es häufig total kontraproduktiv gegen den Output, also gegen die Leistung. Das heißt, es minimiert die Leistung eines Teams, wenn permanent bewertet und behauptet wird und Dinge nicht beschrieben werden. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Ich glaube, dass es in Selbstführung und Führung ein ganz, ganz großes Thema ist, mehr zu beschreiben und weniger zu bewerten. Dritter Punkt, die Behauptung, da haben wir ja schon drüber gesprochen, eingangs, behaupten, ich behaupte was, stelle eine Hypothese auf, ist super, ist wichtig, ne? Sonst entwickeln wir uns nicht vorwärts. Also ich behaupte, ist immer eine Wette auf die Zukunft. Oder häufig, eine Wette auf die Zukunft. Ne? Ich behaupte, wenn wir das und das machen, dann kommt das und das dabei raus. Ne, das ist ja im Coaching, machen wir nur sowas. Wir behaupten ja, weil wir sagen, hey, also wenn du so und so oft trainierst, wenn du die und die Ernährung verfolgst, dann wird dieses und jenes Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Ja, oder anders ist, wenn du eine Immobilienkapitalanlage machst, dann ist es auch eine Wette auf die Zukunft. Oder eine ETF-Anlage oder was auch immer. Ja? Mhm. So. Also erstmal eine Behauptung, eine Hypothese. So. Also. Diese drei Sachen, beschreiben, bewerten und behaupten. Warum bringen wir die heute überhaupt auf? Weil es eben so häufig in meinen Coachings, aber auch in den Seminaren aufkam, dass es immer wieder am Gleichen krankt. Dass Menschen auch gerade in Meetings, in Besprechungen viel zu schnell bewerten, ohne die Beschreibung davor zu bringen. Die Beschreibung ist nämlich unglaublich wichtig, damit beide auf der Sachebene, beide Partner oder alle Teilnehmenden eines Meetings, dass die von exakt der gleichen Sache sprechen. Ich mache ein Beispiel, Controlling-Kennzahlen, und es fängt direkt mit der Bewertung an. So, ja, die sind ja gar nicht so schlecht. Es ist besser als letzten Monat. Es ist schlechter als letzten Monat. Es ist so und so, es ist so und so. Das interessiert am Anfang nicht, sondern es geht darum, die Dinge erstmal zu beschreiben. Das ist der eine Punkt. In einem anderen Kontext, zum Beispiel in Konfliktsituationen, wenn zwei Menschen Konflikte miteinander haben oder auch in Verhandlungen, was oft nichts anderes wie ein Konflikt ist, ja, geht es auch darum, erstmal auf der Sachebene beide Partner oder alle Beteiligten erstmal auf einer neutralen Ebene abzuholen. Macht das Sinn?
Ja.
Und würdest du mir zustimmen, wenn du so ein bisschen auch ins Leben hineinhorchst, vielleicht auch in den Business-Kontext, aber auch ins Private, nimmst du das auch so wahr, dass zu schnell bewertet wird und erst dann beschrieben wird? Oder sagst du, nee, ich spüre das anders, ich erlebe das anders?
Nee, definitiv. Das passiert mir selbst ja auch. Mhm. Wir sind immer sehr schnell in der Bewertung, weil ich kann ja gar nicht sagen, warum. Warum bewerte ich jemanden sehr schnell? Oder eine Situation? Weil sie mich berührt und ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwas bewerte, dass ich dann irgendwie einen Einfluss drauf habe, in die Richtung. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht, weil mir, wenn ich etwas bewerte, mir das Gefühl gibt, dass ich etwas tue, dass ich einen Einfluss habe. Warum bewertest du?
Ich habe mich da extrem darauf trainiert, ehrlich gesagt, dass ich das weniger mache. Ich glaube, das ist wieder meine Hypothese, dass wir Menschen ein unglaubliches Sendungsbewusstsein haben. Das heißt, jeder Mensch hört sich gern reden und sendet einfach wahnsinnig gerne. Und in dem Moment, wenn wir bewerten, dann senden wir. Das machen wir auch mit unseren Kindern ja ganz gerne, ne? Wir bewerten ständig. Ja? Denn wenn wir erstmal auf der rationalen Ebene versuchen, vom selben auszugehen, also beschreiben, gehört halt auch wahnsinnig viel dazu, dass wir Fragen stellen und dann erstmal zuhören. Und das unterscheidet, gibt es auch ganz schöne Grafiken dazu, das unterscheidet auch im Business-Kontext High-Performance-Teams von Low-Performance-Teams, dass High-Performance-Teams wahrscheinlich 70-80% ihrer Zeit erstmal den Sachverhalt klären und sich erstmal wechselseitig befragen zum Sachverhalt, dass jeder den Sachverhalt vollends durchdrungen hat. Und dann geht es an die Bewertung, an die Lösungsfindung. Versus diejenigen, die wahnsinnig sendungsbewusst sind, aber nicht gerne zuhören, die hören sich eine Situation, ein Problem, eine Herausforderung nur einen Bruchteil an und bringen sofort die guten Ratschläge, bringen sofort die Bewertung, und der gute Ratschlag ist ja dann die Behauptung, mach doch das und das.
So ein Aktionismus.
Ist dann der Aktionismus. Und das ist schädlich für Performance. Sondern es lohnt sich, mehr Zeit dafür aufzuwenden, sicherzustellen, dass alle vom Gleichen sprechen. Und auf dieser Basis der Gemeinsamkeit oder auch der Basis der Nicht-Gemeinsamkeit, wenn man dann eben vorfindet, dass es doch unterschiedliche Welten auch von Beschreibungen gibt, weil vielleicht eine Situation nicht so simpel ist, dass es nur den einen Fakt oder die gleichen Fakten gibt. Schauen wir uns zum Beispiel an Fakten für oder gegen Tempolimit, Fakten für oder gegen Corona-Impfung, Fakten für oder gegen veganes Leben. Da gibt es nicht nur die einen Fakten in die eine Richtung, es gibt auch Fakten in die andere Richtung. Und da wäre es doch erstmal gut, alle Fakten erstmal zu sammeln und die auf den Tisch zu bringen, bevor wir direkt mit Bewertungen ums Haus kommen. Unglaublich essentiell für, und das ist wieder dieser geflügelte Begriff, unglaublich essentiell für eine gelingende Ambiguitätstoleranz. Für das, dass ich eben auch andere Meinungen, Meinung ist ja eine Bewertung, also ich kombiniere Fakten mit Bewertung, ist eine Meinung. Ist ja auch wichtig, meinungsstark zu sein. Nur sie muss faktenbasiert sein. Gefährlich wird es, wenn ich Meinungen und Behauptungen rausposaune ohne jegliche Fakten oder mit Vorsatz falsche Fakten verwende. Was ja durchaus passiert in der heutigen Zeit.
Ja, ist auch schwierig, je nachdem, welche Quellen wir ranziehen. Also ist bei mir auch manchmal, wenn ich Meinungen über, egal die politische Lage oder sowas höre, wo ich sage, boah, ich bin nicht drin. Ich kann gar keine Meinung dazu abgeben, weil ich mich nicht auskenne. Sondern ich kenne halt dann das, was mir berichtet wird. Das ist ja häufiger Kritikpunkt, ja. An der Medienwelt schlussendlich. Ja. Welche Medien hörst du? Was ist deine Wahrheit? Ja? Und die Wahrheit, wenn dir natürlich eindimensional ist von dem, was dir berichtet wird, was du hören sollst, und du dann dich damit identifizierst. Genauso das andere Extrem zu sagen, okay, das, was sie sagen, ist falsch. Es wird ja nur behauptet, dass die Erde rund ist, weil jemand diese Meinung durchsetzen möchte, aber sie ist ja flach und man geht dann komplett in die andere Richtung und sagt, nee, das ist falsch.
Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club.
Welcher Film habe ich neulich angeschaut? Don't Look Up, wo es darum ging, dass dieser fette Komet auf die Erde ist und so nach dem Motto, nee, schaut nicht hoch, das ist alles Schmarrn, bis die Leute ihn dann gesehen haben, dass er da ist. Ist ja auch so, weil du sagst, okay, nee, die sagen das nur, um euch Angst zu machen und Panik und das tritt ja gar nicht ein und sagst, ja, schau doch hin, man sieht's doch.
Ja, es ist natürlich, aber da musst anstrengender. Du halt echt viel
beschreiben. Ja.
Es ist anstrengender, die Fakten erstmal zu sammeln, die Fakten auf den Tisch zu bringen. Und es ist für viele, die sehr sendungsbewusst sind, eine unglaubliche Überwindung, wirklich zuzuhören, zu fragen, zuzuhören, um alles mal auf den Tisch zu bringen und erstmal auf einer Sachebene die Dinge zu klären und Dinge auf den Tisch zu bringen und dann eine Bewertung zu bringen. Das Credo lautet tatsächlich für einige meiner Führungskräfte, die ich coachen darf, der Tipp von mir, mehr beschreiben statt bewerten. Oder anders gesagt, erst beschreiben und dann bewerten. Und nicht erst bewerten und dann beschreiben. Sondern erstmal neutral an die Sache rangehen, auch wenn es mich ärgert, auch wenn es mich triggert. Ist ja auch häufig, wenn ich zum Beispiel ein Problem mit meinem Kollegen habe, dass ich, wenn ich bewerte, immer oder häufig davon ausgehe, na, der meint es bestimmt schlecht mit mir. Das hat dem jetzt zu Fleiß getan. Das ist eine Bewertung oder eine Behauptung. Aber erstmal die Dinge zu beschreiben und dann eine Bewertung reinzugehen. Also das und das und das lässt mich schlussfolgern, dass.
Also pass auf, deine Berichte, die du mir montags hinlegen musst, die kommen immer erst am Mittwoch. Das wäre die Beschreibung, ist ja der Fakt.
Genau.
Ja? Und dann zu sagen, okay, der Fakt ist, wenn du mir das am Mittwoch gehst, dann kann ich Montag bis Dienstag die Sachen nicht bearbeiten, ich komme ins Hintertreffen. Ja?
Genau, das ist immer noch eine Beschreibung. Eine Beschreibung.
Und dann kommt
und das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass ich mich auf dich nicht verlassen kann. Das ist die Bewertung.
Genau. Oder auch die Bewertung, ich fühle mich von dir verarscht.
Ja,
das machst du doch absichtlich.
Und da hast du jetzt eine Ich-Botschaft gesendet. Genau. Und das ist ganz anders, als wenn du direkt mit der Tür ins Haus fällt und sagst, du bist so unzuverlässig. Du bist immer.
Ja.
Ja? Ganz anders. Und da ist der springende Punkt wieder die Kommunikation. Und ich glaube, dass es für die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ein goldener wahrscheinlich auch Ratschlag ist, mehr beschreiben und erst dann bewerten. Dazu nochmal, wie machen wir das? Lass uns, wenn wir da beide Konsens haben, dass Beschreiben erstmal wichtiger ist wie Bewerten oder sollte vielleicht der erste Schritt sein, dann nochmal die Frage von den Tools, von den Techniken, wie funktioniert das? Was braucht es da an Toolbox, an Kommunikationstechniken? Was braucht es als allererstes? Also keine Kommunikationstechnik, was braucht es als allererstes, damit ich in Situationen, die mich auch triggern, es schaffe, beschreiben zu bleiben?
Hilf mir auf die Sprünge, weil ich für mich ist
wir
das
brauchen,
relativ neutral. Weil
wir brauchen
sage, Bandbreite offenes.
Wir brauchen eine Lücke zwischen.
Achso, Reizreaktionsmodell meinst du?
Ja, ja. Das ist der erste Punkt.
Okay. Ja, das ist für mich klar. Also ich brauche eine Pause, um eben meine Emotionen rauszunehmen und einfach die Situation zu beschreiben und nicht zu bewerten. Aber das ist Ja, also wenn die Spülmaschine dreckig ist, nicht ausgeräumt ist und so weiter, dann ist es nicht, dass ich in die Luft gehe, sondern im Endeffekt erstmal sage, die Spülmaschine ist nicht angeschalten und die Spüle ist voll mit leerem Geschirr. Das ist ja die Beschreibung.
Es kann auch nicht sein, das ist, wenn du, genau, so formuliert, es gibt dieses Ohrenmodell, ne? Das kennen vielleicht die einen oder anderen, es gibt dieses Ohrenmodell, auf welchem Ohr höre ich das? Der Klassiker für das Ohrenmodell ist der Satz: Ich sitze im Auto, ich bin Beifahrer, die Ampel ist grün. Ich könnte auf dem Sachohr das Ganze hören, also die Ampel ist grün, ist einfach eine Tatsache, ist ein Fakt.
Bist du blindverhaltlos? Ist das, wie ich es höre?
Genau. Oder es könnte auf dem Ohr ankommen, so war die richtige Farbe noch nicht dabei? Ja, so. Ja. Also so, es könnte auf ganz unterschiedliche Ohren. Das heißt, die Art der Kommunikation ist ganz entscheidend. Zum Beispiel bei der Spülmaschine könnte es eine Art der Kommunikation sein: Mensch, Corby, wir hatten doch miteinander vereinbart, dass mittwochs immer du die Spülmaschine einschaltest, einräumst und einschaltest, richtig?
Ja, Thomas.
So, ne?
Siehst du
Ich
das?
habe heute gesehen, dass die Spülmaschine nicht eingeschalten und auch nicht eingeräumt war.
Ja, Thomas.
Und so, ja? Also es ist eine andere Art der Argumentationskette. So, wir hatten doch vereinbart, ne? So, wir, ne? Das Gemeinsame, als die Spülmaschine ist nicht eingeschalten. Ja? Ist auch eine Beschreibung, aber es kommt darauf an, auf welchem Ohr ich das wahrnehme. Ist ganz anders. Dieses Wir ist da tatsächlich ganz wichtig. Übrigens auch in Verhandlungen ist das Wir ganz entscheidend, nicht das Du und ich, sondern die Gemeinsamkeit, das Wir, ganz entscheidend, wenn ich Menschen gewinnen möchte für was. Also ich brauche eine Reizreaktionsunterbrechung. Sehr, sehr entscheidend. Dann unglaublich entscheidend, in diesen Ich- oder Wir-Botschaften zu sprechen.
Vielleicht kann man ganz kurz auf dieses Reizreaktionsmodell schlussendlich sagen, also zwischen dem Reiz und der Reaktion ist eben dieser Raum. Also das beschreibt dieses Reizreaktionsmodell. Das
Genau.
bedeutet, wenn etwas mich triggert, dass ich dann schlussendlich in diesem Moment zwischen Reiz und Reaktion eben nicht meinem Elefanten komplett nachgebe, weil mich vielleicht das total nervt, dass die Spülmaschine auch nicht ausgeräumt ist und nicht ausflippe, sondern dass ich im Endeffekt sage, okay, ich gehe jetzt einfach nur raus aus dieser Emotion, gehe nur in die Beschreibung und sage, okay, ich nehme das jetzt auf, dass sie nicht angeschalten, eingeräumt oder was auch immer ist. Und dann sage ich, okay, gut, das ist dann die Beschreibung, dass ich eben nicht ausflippe. Also das ist stark in diesem Reizreaktionsmodell eben verankert. Ja. Und dass ich diesen
Total.
Raum, diesen kurzen Moment der Stille eben dazu nehme, mich zu sammeln und sage, okay, was hat das jetzt erstmal für eine Konsequenz? Ja.
Es ist super wichtig. In dem Moment, wenn ich impulsiv reagiere, weil ich diesen Raum nicht kreieren kann. Oh no.
Ja, jetzt ist ganz kurz das Mikro aufgehangen. Jetzt schauen wir mal, vielleicht haben wir es doppelt.
Wann hat sich's
Ich
aufgehangen?
habe es nicht gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Ich sage das jetzt einfach nochmal. Das Wichtige bei dem Reizreaktionsmodell ist, dass ich zwischen dem Moment, in dem mich etwas triggert, bis zu dem Punkt, wie ich darauf reagiere, dass ich diesen Zeitpunkt dazwischen eben nutze, um eben nicht meinem Elefanten im Zweifel nachzugeben, sondern dass ich eben das Ganze neutral schaffe zu bewerten und nicht eben meinen Emotionen, Glaubenssätzen, was auch immer nachgehe und eben Sachen zum Beispiel auch nicht persönlich nehme.
Genau, es ist super wichtig. In dem Moment, wenn ich impulsiv reagiere, habe ich schon verloren. In dem Moment, wenn ich impulsiv reagiere, dann ist es etwas, was mich kontrolliert und was ich eben nicht kontrollieren kann. Ist übrigens was anderes wie emotional sein. Emotionalität zeigen ist was unglaublich Lohnenswertes, was unglaublich Wichtiges, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Es ist total wichtig. Aber Emotionalität bedeutet, ich spüre meine Emotion, ich habe Zugang zu meiner Emotion, aber ich kontrolliere sie. Und Impulsivität bedeutet, es kontrolliert mich. Also, ich brauche diese Reizreaktionsunterbrechung und dann brauche ich eine gute Kommunikation. Die gute Kommunikation heißt Ich-Botschaften, Wir-Botschaften. Und erstmal neutral beschreiben. Und das kann ich machen, eben Ich- und Wir-Botschaften. Was aber natürlich auch wichtig ist, ist gute Fragen zu stellen, damit ich auch die Beschreibung der Fakten von deiner Seite kennenlerne und verstehe. Dazu wäre es natürlich super, wenn du auch gut geschult bist und sagst, du kannst genauso deine Reizreaktion unter Kontrolle bringen und bist nicht impulsiv und bewertest nicht permanent, sondern kannst auch erstmal die Fakten auf den Tisch legen. Das ist das Credo eines guten Miteinanders. Mhm. Im Sinne der Sache. Also ja. Sowohl im Privaten gibt es ja auch einen Sinn der Sache und im Teamkontext, im Business ja sowieso. Denn da steht die Sache und die gemeinsame Mission, die gemeinsamen Ziele als Team, als Unternehmen, die stehen natürlich nochmal deutlich mehr im Vordergrund wie im Privaten. Also, beschreiben ist klar. Dann die Bewertung.
Ich empfinde das als übergriffig, nicht achtsam. Ich fühle mich übergangen, ich fühle mich nicht gewertschätzt, ich fühle mich, also eben zu sagen, was bei mir ankommt und nicht, was jemand anders macht. Also eben nicht jemandem anderen etwas überstülpen, sondern das ist ja schlussendlich seine eigenen Emotionen, also die beschreiben. Zwar dann wieder, ja, weil es ist ja, wie ich mich fühle, das kann mir keiner wegnehmen. Mhm. Da kann jemand zu mir sagen, ja, jetzt stell dich nicht so an, keine Ahnung. Ich muss mal schauen, dass jetzt kein so blödes Beispiel kommt. Ich fühle mich in meiner Entfaltung, wenn du nicht sofort, wenn es die Ampel auf grün springt, dass du losfühlst, fühle ich mich von dir gegängelt. Keine Ahnung, ich sage ja blödes Beispiel. Genau, wenn deine Frist nicht eingehalten wird, bin ich in der, nimm eine WhatsApp, ich sehe, dass bei dir zwei blaue Haken kommen und wenn du mir nicht sofort antwortest, fühle ich mich von dir übergangen. Mhm. Ja. Das ist bei mir so.
Ja, hart.
Das fühle ich so. Und dann kannst du sagen, ja, das kann sein, dass bei dir ist, aber generell antworte ich nie, weil ich mir immer eine Stunde Zeit nehme, bevor ich auf eine Nachricht antworte.
Ja, wunderbar. Ja, wäre doch also eine schöne Argumentation, dann zu sagen, du, pass auf, das bedauere ich, das tut mir leid, dass du dich übergangen fühlst. Das ist definitiv nicht meine Absicht. Bei mir ist es so, du kannst dich darauf verlassen, dass ich innerhalb von 24 Stunden antworte. Ja. Punkt. So. Ja. Also Bewertung wichtig. Da muss ich kurz nochmal einen kleinen Schwenk reinbauen, weil wenn ich eine Argumentationskette habe, beschreibend, und dann bewerte ich, dann ist das eine sinnvolle Reihe. Aber eben genau in der Reihenfolge die Bewertung immer, immer, immer behutsam im Wie formulieren, ja. Aber klar im Was. Das ist ein ganz, ganz großer Spagat, zu sagen, ich bin total klar im Was und pack, wie die Engländer so schön sagen, the fish on the table, ja, bin aber trotzdem und insbesondere dann wertschätzend im Wie. Das mache ich vor allem durch Ich-Botschaften. Und nicht mit du bist immer, sondern ich empfinde das so und so. Und dann aber klar formulieren. Das ist die Bewertung. Wenn ich jemandem Feedback gebe, entweder im Privaten oder auch im Beruflichen, Feedback geben, also völlig ohne Kontext, weil mir irgendwas gegen den Strich geht, dann ist das eine heikle Geschichte, weil ein Feedback zu geben ist ja häufig direkt, das ist auch ein Fehler, eine Bewertung. Bewerte was. Ne? Ja. Ich gebe dir Feedback. Deswegen ist es mein großes Credo zu sagen, vielleicht erwische ich ja diesen Menschen, dem ich Feedback geben möchte, privat oder auch beruflich, momentan total auf dem falschen Fuß, weil vielleicht ist der gar nicht offen fürs Feedback. Vielleicht hat er einfach einen richtig scheiß Tag gerade, ja? Oder einen richtig scheiß Moment. Und ich platze dann mit dem Feedback raus. Egal wie gut das formuliert ist. Das heißt, in meiner Welt ist es eine Etikette in meiner Welt, dass ich immer frage, ob es gerade passt. Passt es dir gerade? Darf ich dir ein Feedback geben? Und dann könntest du ja sagen, du, Thomas, ich habe scheiße geschlafen. Mir geht's echt nicht gut, hab so einen Schädel, können wir das morgen machen? Oder nie? So, ja. Aber dieses Fragen nach Feedback halte ich für eine ganz wichtige Etikette. Im Business-Kontext, und das sind wir Deutschen so empfindlich, ich erlebe das in englischsprachigen Kulturen tatsächlich anders, auch im Business-Kontext. Da wird nämlich ganz häufig Feedback von der Person getrennt. Also das Handeln, was ja das Feedback beinhaltet. Also ich gebe Feedback bezüglich deines Tuns und nicht bezüglich deiner tiefen Charakteristik. Ja? Und das können im englischsprachigen Menschen häufig besser differenzieren als wir Deutschen. Wir nehmen die Dinge sehr persönlich und sind unglaublich schnell auch eingeschnappt.
Du hast deine Ziele nicht erreicht. Was? Wie kannst du sowas sagen?
Ganz genau.
Naja, wir haben gesagt, du machst, keine Ahnung, 1 Million Umsatz und du hast 500.000 gemacht.
Ja, genau.
Ja, aber...
Genau, so typisch. Ja. Typisch deutsch, ganz klar. Ja. Ja. Und in dem Moment müssen wir unterscheiden, was ist Feedback und was ist Kritik, weil wir nehmen häufig Feedback viel zu schnell als Kritik wahr. Feedback und Kritik sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Wenn ich Feedback geben möchte, geht es mir, entweder ich möchte ein Lob aussprechen, das ist auch Feedback, auch eine Bewertung. Auch da würde ich fragen.
Ja, Feedback ist ja schlussendlich, geht ja auch wieder das Gleiche. Feedback ist ja Beschreibung, Bewerten und dann...
Sollte auch nach diesen Regeln vorgehen. Ja.
Wenn ich sage, du hast deine Ziele nicht erreicht, das ist zu wenig, das liegt daran, dass du zu faul bist.
Ganz genau, ganz genau. So, ja. Also von dem her, Feedback ist entweder ein Lob oder ein konstruktives Feedback. Das konstruktive Feedback ist häufig das sogar noch größere Geschenk. Wenn ich übrigens lobe, muss ich ganz spezifisch loben. Also nicht einfach nur sagen, gut gemacht, sondern was wurde gut gemacht. Also spezifisch beschreiben, was gut gemacht wurde. Das ist super wichtig. Nicht einfach Lob mit der Gießkanne. Dann die Thematik Kritik. Und das ist ein spannender Punkt. Wann steht mir denn wirklich Kritik zu? Kritik ist in meiner Welt etwas, vor allem im beruflichen Kontext oder wenn es in irgendeiner Art und Weise ein Gefälle gibt. Zum Beispiel bei meinen Kindern. Ja, da gibt es ein, muss man ganz klar sagen, wenn Kinder noch klein sind, gibt es ein hierarchisches Gefälle. Ja, ganz klar. Und Kritik, wenn ich äußere, dann ist die akut, dann muss ich sie jetzt unmittelbar äußern, weil es hat einen unmittelbaren Bezug zu einer Sache und dann frage ich nicht. Das ist der Unterschied. Und das ist übrigens auch bei Business-Themen so. Das geht aber meiner Meinung nach nur mit hierarchischem Gefälle. Das heißt, die Führungskraft übt Kritik an den Mitarbeitern und da wird nicht gefragt. In dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, oh, hier ist jetzt gerade wirklich was passiert, dann muss ich die Kritik unmittelbar äußern und da frage ich nicht. Und das ist aber was anderes wie Feedback. Also Kritik ist für mich eine Eskalationsstufe weiter. Für mich ist Feedback und Kritik was anderes. Aber auch die Kritik geht nach diesen selben Regeln. Ja. Beschreiben, bewerten. Und dann kann ich bei einer Kritik, und das ist auch der Unterschied zum Feedback, eine Konsequenz androhen. Das mache ich beim Feedback nicht. Beim Feedback gibt es nie eine Androhung einer Konsequenz. Aber bei einer Kritik kann es das geben.
Die Behauptung kommt ja schlussendlich erst dann rein, wenn ich sage, ich möchte dann lösungsorientiert irgendwie eine Veränderung der Beschreibung erreichen. Weil bisher hat man sowohl bei der Kritik als auch beim Feedback haben wir überhaupt keine Behauptung, sage ich mal. Sondern es ist schlussendlich nur eine Beschreibung, eine Bewertung. Eine
Bewertung,
und
genau.
Die Behauptung ist ja eigentlich erst dann, wenn ich in die Lösungsorientierung kommen möchte und dieses, was ich beschrieben habe, verändern möchte.
Ganz genau, ganz genau. Die Behauptung, wichtiger Punkt, da machen nämlich die Leute auch ganz, ganz viel falsch. Dieser Dreiklang, beschreiben, bewerten, behaupten. Behauptung ist dann eine Wette auf die Zukunft, ne? Und was wir eben ganz, ganz schnell machen, ist, dass wir mit einer Wette auf die Zukunft aber auch wieder senden. Das ist dann der gute Ratschlag. Warum machst du es nicht einfach so und so? Dann funktioniert's. Versus, was ist denn dein Lösungsvorschlag? Wie würdest du es in Zukunft anders machen?
Oder wie können wir das Ganze in Zukunft machen?
Oder wie können wir das in Zukunft anders machen? Dann gibst du wieder ab und hörst dir erstmal an, was der andere zu sagen hat. Dann auch zu sagen, hey, pass auf, mein Blick darauf ist so und so. Was macht man jetzt daraus? Auch da wäre, wenn wir behaupten, also Hypothesen aufstellen, wäre es gut, wenn wir das auch wieder in einer Gemeinsamkeit machen.
Ja, ich muss ja auch dich erstmal abholen. Kannst du verstehen, dass ich das so sehe?
Ja, genau.
Ja, ich kann das in deiner Welt, kann ich es verstehen. Du musst mich verstehen. Es ist, keine Ahnung, ich war jetzt 10 Tage krank oder irgendwas. Ich habe ein riesen Ding. Ah, okay, wusste ich nicht. Also es ist wieder dieses Beschreiben.
Genau, jetzt kann man natürlich, wenn wir das so machen, kostet es natürlich Zeit. Ne? Das ist zeitintensiv. Ich glaube, dass es in privaten Beziehungen auf Augenhöhe unglaublich wichtig ist. Ich glaube, dass es in manchen Situationen, ich glaube, dass es in vielen Situationen mit Kindern auch der richtige Weg ist. In einigen wenigen Situationen ist es der falsche Weg. In einigen wenigen Situationen ist es dann, wenn auch Kritik mit Androhung einer Konsequenz angesprochen wird, ist das auch eine klare Top-Down-Ansage den Kindern gegenüber. Das darf nicht inflationär gemacht werden, vor allem die Androhung der Konsequenz darf nicht ins Leere laufen. Das ist ganz wichtig. Es darf nicht inflationär sein. Ich glaube, Kinder können dann vor allem wachsen, wenn sie immer wieder selber in Lösungen mit eingebunden werden. Aber sie brauchen immer wieder das Einziehen der klaren Grenzen. Und das sind Top-Down-Geschichten. Und genauso ist es mit Mitarbeitern auch. Das ist dann der situative Führungsstil, dass ich das komplett angepasst umsetze, dass es manchmal Situationen gibt, weil ich einfach vom Reifegrad einen unglaublichen Wissensvorsprung habe und wir brauchen Schnelligkeit in Entscheidungsprozessen. Ich spreche vom Business, ja. Dass wenn du Physiotherapeuten im Team hast, die sind vielleicht gerade mal ein halbes Jahr da oder ein Jahr und du hast einfach schon 15 Jahre erlebt, ja, in dieser Branche und es sind Dinge, die sind schon oft aufgekommen, dann zu sagen, bitte mach das so und so. Punkt. Das ist schon richtig, das ist nicht falsch. Nur wir müssen wissen, wir haben in diesem Moment haben wir Geschwindigkeit, wir haben in dem Moment aber eine klare Top-Down-Entscheidung und wir haben wahrscheinlich kein Wachstum. Also kein Wachstum der Person.
Ja.
Heißt aber nicht, dass das falsch ist. Es ist total richtig, in solchen Situationen auch mal Top-Down zu entscheiden. Immer nur kooperativ zu führen, ist der falsche Weg. Das ist das, wonach momentan alle schreien, auch wo viele glauben, Generation Z schreit danach. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, Generation Z braucht klare Leitplanken.
Ja, wenn,
sonst wollen Führung.
Sonst hättest du ja keine Konflikte. Wenn alle so reif wären und alle das Ganze eben komplett allürenlos machen würden und nur das große Ganze im Blick haben und den neben sich und vor sich und hinter sich und was auch immer, dann hättest du ja keine Konflikte. Es ist ganz ja dann genau. Immer dann, wenn die Reife nicht da ist, dann müsstest du mal Top-Down machen und sagen, so geht's nicht weiter.
Genau. Nur eben auch bei diesen Top-Down-Entscheidungen wichtig Kontext im Sinne der Beschreibung und dann kommt die Bewertung und dann kommt die Behauptung. Also bei Top-Down-Entscheidungen nicht sagen, also das war scheiße, wir machen es jetzt so. Total furchtbare Kommunikation. Pass auf, die Situation, der Auftrag oder die Situation insgesamt war die und die, das war die Ausgangslage, so und so ist es gelaufen. Aus meiner Erfahrung heraus war das der total falsche Weg aus den und den und den Gründen. Ich möchte, dass wir es in Zukunft so und so und so machen. Punkt. Dann aber, wenn ich Top-Down entscheide, nicht mehr nachfragen, wie findet denn ihr das? Weil entweder ist es eine Top-Down-Entscheidung oder es ist keine. Bei Top-Down-Entscheidungen frage ich nicht mehr. Da fühlen sich die Leute ja noch mehr verarscht.
Ja, oder haben das Gefühl, dass sie noch einen Einflussbereich
haben, den es aber nicht gibt. Ja, vielen Dank für deine Meinung. Wir machen es aber trotzdem so, wie ich meine. Ne?
Du, wie findest du das? Ja, ich finde es total doof, ist mir egal. Ja.
Genau, also nicht mehr fragen. Auch bei Kindern übrigens nicht. Wenn ich was entscheide, Top-Down, dann frage ich nicht mehr nach. Wie geht's? Wie fühlst du dich denn damit? Oder wie ist denn das aus deinem? Nein, Top-Down, Punkt. Aber nicht inflationär.
Kannst du ja schlussendlich dir mit einem gewissen Abstand dazu dann eben, nachdem dann Zeit vergangen ist oder sich etwas verändert hat, dann kannst du ja das Feedback einholen und sagen, hast du jetzt Verständnis dafür, dass ich vor 2 Wochen genau das so gemacht hat? Weil jetzt haben wir diese Situation, ist genau da, wo wir hin wollten. Genau. So sind wir da hingekommen. Ja.
Genau. Ich halte diese Regel, erst beschreiben, dann bewerten und dann behaupten, wenn es passt. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz, ganz lohnenswerte Regel ist fürs Leben und auch eine Regel für Leadership, eine ganz klare Regel für Leadership. Beschreiben, viel fragen, gleicher Kontext oder auch die Ambiguität des Kontextes klären, bewerten, gute Ich-Botschaften oder Wir-Botschaften, beide Bewertungen aber auch erstmal aushalten und behaupten, die Wette auf die Zukunft, auch das gut formulieren, mit guten Botschaften, klar im Was, präzise im Was, nicht schwammig, klar, vielleicht sogar smart formuliert und eben nicht übergriffig. Ich glaube, dass es unserer Gesellschaft ein bisschen, in dieser postfaktischen Gesellschaft, ein bisschen krankt, erstmal ertragen von anderen Fakten. Ich glaube, die Welt ist so komplex, dass es so viele Fakten gibt. Ich meine, wenn du alleine, das sind jetzt hochsensible Themen, aber alleine, wenn du jetzt Richtung Israel und Gaza schaust, das ist so eine Komplexität auch in der Historie. Und da gibt es Menschen, die haben gerade diese Nahostgeschichte studiert und da hörst du erstmal, wie komplex diese Vergangenheit ist. Ja? Da gibt es kein nur Null oder Eins. Ja? Es gibt Dinge in dieser Welt, und zwar viele Dinge in dieser Welt, die sind so komplex, da gibt es nicht nur Fakten in eine Richtung, sondern Fakten in multidirektionale Richtungen. Und es würde uns allen gut tun, diese Fakten uns alle anzuhören und nicht gleich Bewertungen zu treffen. Ich glaube, die gefährlichsten Menschen sind die, die ganz schnell die Welt und Weltgeschehnisse versuchen einfach zu erklären, wo es binäre Strukturen gibt, 0 oder 1, mit ganz klaren Bewertungen und ganz klaren Wir gegen die. Ich glaube, das ist eine große Gefahr und das sind die gefährlichsten Leute. Und das sehen wir ja momentan ganz viele. Ne? Wenn du dir Trump anschaust, dir einen Putin anschaust und so weiter, hast du ganz viele Leute, die auch teilweise hier in Deutschland aus manchen Parteien, die so agieren. Mhm.
Und nach mir die Sintflut, ja.
Sehr gefährlich. Und das aber eben auch, das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir machen das ja im Privaten, auch gerade in der Anonymität der digitalen Welt, machen wir das auch sehr gerne. Es würde uns allen gut tun, ein größeres Feld für Beschreibungen zu lassen und mit den Bewertungen erstmal vorsichtiger zu sein. Das heißt aber nicht, weil die Diskussion haben wir auch öfter, dass ich da nicht meinungsstark sein kann. Ich darf eine Meinung haben. Nur wenn wir ein Diktat der Meinung über den Fakten haben, dann wird es gefährlich. Und ich glaube, dass es auch eine gewisse Größe ist, zu sagen, ich habe hier keine Meinung zu, weil ich bin da nicht in der Tiefe drin. Ich würde mir zum Beispiel über diesen Nahostkonflikt nie ein Urteil erlauben. Ich finde es furchtbar, was passiert, aber ich würde mir nie ein komplett eindimensionales, abschließendes Urteil erlauben, weil ich die Fakten allesamt überhaupt nicht überreiße, auch in der Historie und so weiter. Mhm. Übersteigt meine Kompetenz. Und ich glaube, dass es okay ist zu sagen, ich habe dazu keine Meinung.
Fällt einem immer leichter, wenn man Abstand hat und es einen nicht persönlich betrifft.
Mhm. Also meinst du im privaten Kontext?
Ja, oder jetzt auch, böse gesagt, der Nahostkonflikt. Ich habe keine Verwandtschaft dort. Ich habe keine andere Glaubensrichtung. Ich sehe alles, was in den Medien ist und es kann mich betroffen machen, aber es betrifft mich nicht.
Ja, genau.
Es hat für mich gerade keine Relevanz.
Ja, das stimmt.
Ja. Und da bin ich froh drum. Das heißt ja nicht, dass ich ignorant dem gegenüber bin. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja nicht, dass ich sage, es mir egal, was da passiert, sondern es ist einfach nur, ich sage, es betrifft mich nicht und ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe keine Meinung dazu. Mhm. Aber es macht mich betroffen, wenn ich tote Kinder sehe, tote Menschen,
total.
Bomben und Brammer. Also es ist furchtbar, dramatisch. Ne? Ja.
Um Gottes Willen, ja. Total. Macht mich auch betroffen. Aber ich kann hier keine abschließende Meinung, ich kann nicht sagen, ja, das ist die eine Sicht ist total richtig oder total falsch, die andere ist total richtig und
allgemein
total
falsch. Einfach schrecklich.
Sondern ich glaube, dass es unterschiedliche Fakten hier gibt in dieser Situation. Damit bist du natürlich gerade in der heutigen postfaktischen Zeit der schnellen Medien, bist du natürlich nicht sonderlich populär. Ne? Du bist halt dann meistens populär, wenn du irgendwas rausposaunst, was eindimensional ist. Ne?
Ja.
Das ist mit Sicherheit einer der Gründe, je lauter ich schreie und je eindimensionaler ich Behauptungen rausposaune, desto mehr Reichweite werde ich wahrscheinlich generieren. Nur ich glaube, dass das eine absolute Gefahr ist und völlig ungesund für unsere Gesellschaft und für jegliche Beziehungen, sowohl im privaten als auch im Business-Kontext. Corby, was nimmst du mit aus diesem heutigen Podcast?
Ich merke, dass ich für mich so ein paar Situationen hinterfrage, ob ich das so mache. Also beschreiben, bewerten und wie ich das genau mache. Und bin am Überlegen, ob wir wild gesprungen sind oder ob wir einen roten Faden hatten. Aber das ist auf jeden Fall wertvoll für mich auch, ist nochmal so mich zu hinterfragen, wie ich in der Kommunikation bin. Mhm. Genau.
Vielleicht, liebe Hörer, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr diese drei Punkte immer wieder reflektiert, beschreiben, bewerten, behaupten, ich glaube, wenn ihr euch daran entlang hangelt, habt ihr schon einiges richtig gemacht. Und probiert es mal aus, ob euch das in der einen oder anderen Situation, auch Konfliktsituation, helfen kann. Ich glaube, wir sind heute ein bisschen gesprungen. Ich glaube gar nicht, dass es schädlich war für die Episode. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ist ein Thema, über das ich momentan ganz viel nachdenke, gerade diese drei Punkte. Ich finde, da ist noch ganz viel Raum vielleicht noch für die ein oder andere weitere Episode. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht zu Ende am Denken. Ich glaube nur, dass diese drei Begriffe eine unglaubliche Macht haben, wenn wir uns die mal vor Augen führen und auch vielleicht die Reihenfolge vor Augen führen. Ich hoffe, dass ihr wieder was mitnehmen konntet von dieser Episode, dass ihr einen Mehrwert hattet. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was genau euch gefallen hat, was Mehrwerte waren. Gerne auch konstruktives Feedback natürlich. Und was ihr vielleicht auch in Zukunft für Themen gerne hören möchtet. Abonniert diesen Kanal, es würde uns sehr helfen. Und tragt die Botschaft des Athlet des Lebens weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Servus, ciao.
Ciao, ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.